und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Ben Strigl.
Ja, also ich glaube, wie lange war es jetzt? Ein Jahr oder so, dass wir es versucht haben oder versuchen wollten, dass es klappt. Ja. Und ich freue mich sehr. Und ich meine, die zuhören, die wissen ja auch vielleicht nicht, dass wir sind ja so ein bisschen Business, Freundschafts-Buddies. Wir helfen uns ja im Hintergrund sehr viel, sehen uns viel, hören uns viel, aber vor den Kulissen haben wir es noch nicht ganz so zustande gebracht, gell? Und ja,
Zeit ist jetzt klappt es endlich. Denn. Bitte stell dich gleich einmal vor, weil unsere ZuhörerInnen haben überhaupt keine Ahnung, wer du bist. Naja, manche vielleicht schon, die in Österreich sind. Oder Deutschland.
Ja, die ein oder andere, genau wie du sagst, kennt mich vielleicht aus meinem Fernsehformat Der Familiencoach, läuft auf Puls 4. Falls du es noch nicht kennst, natürlich gerne reinschauen auf join.at, also Join Österreich. Und ansonsten, ja, mein Name ist Ben Strigl, ich bin zweifacher Familienpapa, ich bin verheiratet, ich habe eine eineinhalbjährige Tochter, einen dreieinhalbjährigen Sohn und ich mache Familiencoaching. Ich habe zwei Gemeinschaftspraxen mit meiner Frau zusammen in Wien und in Mödling. Und da haben wir auch Ergotherapeuten, Logopäden. Und jetzt darf ich endlich auch mal hier in deinem Podcast ja, vielleicht das eine oder andere beantworten. Und ich freue mich sehr, dass ich da bin. Und ja, schauen wir mal, was das Gespräch so hergibt.
Schauen wir, wo uns das Gespräch hinführt, genau. Also wir wissen es ja natürlich ein bisschen, wo uns das Gespräch hinführt, weil es gibt ein Thema, das uns beiden besonders am Herzen liegt. Und zwar ist das die Frage, was brauchen denn unsere Kinder eigentlich, dass sie als selbstbewusste, starke Persönlichkeiten in die Welt hinausgehen? Also wie können wir sie zu Hause begleiten als Eltern? Wie können wir mit den Herausforderungen umgehen, damit unsere Kinder am Ende des Tages ein geiles Leben führen und Freunde haben und sozial gut verbunden sind, selbstbewusst sind und in meinem Fall natürlich auch, das spielt hier bei mir mit ihren Kulturen eins sind, stolz darauf sind, sich nicht verstecken wollen. Und das ist das Thema, was uns beide verbindet und darum wollte ich dich unbedingt im Podcast haben, weil das etwas ist, das ganz viele Eltern betrifft, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht magst du da kurz ein bisschen was darüber erzählen. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Warum liegt dir das so am Herzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich sehr weit zurückgehen. Also bei mir war es ja so, dass ich mich seit ich war 16, da habe ich angefangen, mich schon für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren. Also alles, was mit höher, weiter, schneller, besser zu tun hat. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also ich bin dann sehr, sehr früh mit 24 in meine erste Managementposition gekommen. Nur was ich leider damals vergessen habe, ist, es gibt ja auch noch etwas, sowas wie Resilienz, sowas wie Ruhe, sowas wie Burnout-Prävention. Ja, und da bin ich leider ein bisschen zu hoch, zu weit, zu schnell. Und dadurch bin ich eigentlich so erstmals richtig auf das Thema, ja, ich würde sagen, noch mehr Gefühle und Emotionen und wie geht's einem eigentlich, wie sollte es einem gehen? Da bin ich schon ein bisschen drauf gekommen, weil da habe ich dann meine ersten Ausbildungen gemacht. Da habe ich dann den diplomierten Mentaltrainer, Achtsamkeits- und Entspannungstrainer, da habe ich dann mich mit Resilienz beschäftigt, da habe ich dann Burnout-Präventionstraining gemacht und gelernt und das hat mich so fasziniert und interessiert und ja, dann wollte ich es unbedingt beruflich machen, weil so hat dann eins zum anderen geführt, weil meine Frau ist Logopädin. Und wir haben dann gesagt, hey, wir machen einfach zusammen eine Praxis auf und Verzeihung. Und wie es dann so ist in der Logopädie und auch bei dir in der Sprache ganz allgemein, natürlich sind diese Themen auch akut, aktuell, wichtig und dringend. Und dann habe ich immer mehr mit Kindern gearbeitet und dann habe ich gesagt, jetzt will ich so richtig wissen. Und dann habe ich noch auf der Donau-Universität in Krems psychosoziale Beratung studiert. Und jetzt, glaube ich, bin ich angekommen da, wo ich sein will und mein Steckenpferd, würde ich sagen, ist so wirklich das Selbstwertgefühl. Weil meiner Meinung nach kann jeder Mensch oder braucht jeder Mensch ein gutes Selbstwertgefühl und damit hast du dann die Basis für alles und meiner Meinung nach eben nach auch für die Sprache. Da sind wir, glaube ich, auch jetzt beim Punkt. Ja, auch vor allem natürlich in mehrsprachigen Familien. Du wirst das Thema mehr als zu Genüge kennen. Selbstwertgefühl ist einfach die Basis und wir könnten über viele Sachen heute sprechen, aber ohne ein gutes Selbstwertgefühl ist dieses Fundament einfach nicht da, um eben mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Liebe, mit anderen in meiner Muttersprache oder in der Zweitsprache zu kommunizieren.
Magst du uns kurz einmal ein bisschen was über den Begriff überhaupt erzählen, Selbstwertgefühl? Was steckt da eigentlich dahinter? Was heißt das, wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe? Ich habe ja vorhin den Begriff Selbstbewusstsein verwendet. Mhm. Das ist ja wieder ein bisschen anders als Selbstwertgefühl. Nimm uns da ein bisschen mit. Worum geht's eigentlich am Ende des Tages? Was steckt dahinter?
Die Frage hast du so schön formuliert, weil es gibt ja ganz viele Begriffe, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Selbstwert. Also es geht alles in dieselbe Richtung. Es gibt feine Unterschiede, aber ich nehme Selbstwert immer als Basis, weil meiner Meinung nach, nur wenn ein Kind von sich selbst glaubt, hey, ich bin ein guter Spielfreund, hey, ich bin gut genug, hey, ich darf eine eigene Meinung haben, hey, meine Meinung ist wichtig und ich könnte jetzt noch viele solcher Sätze sagen. Nur wenn das vorhanden ist, dann kann ich auch mit einem, ja, wie es schon so heißt, gesundem Selbstwert, mit einem gesunden Gefühl ins Leben rausgehen, die Welt entdecken und auch andere zu mir in meine Welt einladen. Und das finde ich so wichtig. Also der Selbstwert, also dass ich sehe, dass ich wertvoll bin, dass die Dinge, die ich mache, wertvoll sind und dass, wenn ich mal was vergeige, ist es überhaupt kein Problem, weil es gehört dazu. Aber ich weiß, ich bin wertvoll, egal ob ich es gerade richtig gemacht habe oder nicht, wie man heutzutage ja immer alles braucht. Ja, es muss ja alles richtig sein, alles muss passen, alles muss perfekt sein, höher, schneller, weiter, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das ist nicht der Weg. Und deswegen ist der Wert, den man in sich selbst sieht, gerade in der Kindheit, in den ersten, ich sag mal, 1 bis 12 Jahren, unendlich wichtig.
Bevor ich da jetzt ganz konkret etwas auch aus meiner Praxis von mehrsprachigen Familien mit hineinbringe, erzähl uns doch einmal, was sind so die grundlegenden Dinge, auf die wir Eltern achten sollen, von Anfang an, damit wir unseren Kindern ein positives Selbstwertgefühl mit auf den Weg geben oder das unterstützen, dass sie das entwickeln können?
Da gibt es tatsächlich unendlich viele Sachen, aber wenn ich irgendwo anfangen sollte, dann würde ich anfangen beim Vorleben. Es ist wichtig, was wir sagen, es ist aber viel wichtiger, was wir zeigen, machen und was wir vorleben. Und wenn jetzt, gerade natürlich auch in der Sprache wirst du es kennen, da ist dieses Vorleben meiner Meinung nach auch so wichtig. Das heißt, wie geht die Mutter oder der Papa, also wie gehen Mama und Papa damit um? Wie leben sie das Ganze? Wie kommunizieren sie auch mit der Körpersprache das Ganze? Weil das Kind sieht und hört alles. Ja, ich habe Eltern, die sagen, ja, nein, das spielt gerade in der Ecke. Nein, das spielt nicht gerade nur in der Ecke. Ein halbes Ohr ist immer bei uns. Und darum ist es so wichtig, wie lebe ich es vor? Wie lebe ich mit, in dem Fall dann, mit der Sprache? Was denke, fühle ich über diese Sprache? Wie kommuniziere ich mit anderen über meine Sprache und so weiter? Also ich denke, dass dieses Vorleben einfach sehr, sehr wichtig ist. Und das ist mal so der erste Punkt. Wenn du natürlich noch ein paar weitere Punkte hören willst, ja, dann könnten wir noch weitergehen.
Gerne.
Wenn ich will, dass mein Kind gestärkt ist fürs Leben, geht es einerseits um das Vorleben, das hatten wir gerade. Andererseits geht es aber auch um das Zeigen, dass das Kind selbst etwas schaffen kann. Das heißt, ich sage meinem Kind nicht, wie toll es ist, sondern ich lasse es spüren, wie toll es ist. Ich sage meinem Kind nicht, dass es das schaffen kann, sondern ich lasse es spüren, dass es das schaffen kann. Und das geht spielerisch ganz oft ganz gut. Ich habe ein so ein Lieblingsbeispiel. Ich liebe dieses Video. Das war, ich glaube mal, ein Reel, was ich vor 2, 3 Jahren gesehen habe. Da war so eine Skateboard-Halfpipe. Und da war, ich glaube, es war ein junges Mädchen. Und das stand oben auf dieser Halfpipe und wollte runter, mit dem Skateboard eben da runterfahren. Und es hat sich nicht getraut. Und der Papa hat glücklicherweise es ihr nicht abgenommen. Ja, er hätte natürlich sie jetzt festhalten können, er hätte sie stabilisieren können, er hätte mit ihr runterfahren können. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, du schaffst das. Du wirst nicht stürzen, aber wenn du stürzt, bin ich da und fang dich auf. Das heißt, er hat sie nicht berührt, er hat es ihr selbst überlassen. Und er ist ganz nah hingegangen und er war da. Und sie ist beim ersten Mal runter und ist natürlich mit Pauken und Trompeten voll gestürzt. was überhaupt kein Problem ist, okay, weil er war da. Und das war so schön. Er war da, er hat sie aufgefangen, kurzer Schreck, da mussten beide lachen. Und da sie gemerkt hat, es ist mir nichts passiert, ich werde da fast immer emotional, weil ich liebe diese Geschichte. Und da sie gemerkt hat, es ist mir nichts passiert, ist sie gleich wieder hoch und hat es nochmal probiert. Und das haben sie natürlich so oft durchgespielt, bis das Mädchen es von alleine geschafft hat. Und was glaubst du, was sie gefühlt hat in diesem Moment? Und das hat natürlich ihrem Selbstwert so, ich kann es schaffen, wenn ich dranbleibe. Meine Eltern sind immer für mich da. Sie sind vielleicht später dann mal nicht da, aber dann habe ich ja schon genug gelernt, dass ich es selbst schaffen kann. Aber am Anfang sind sie da. Und dieses kurze Reel, also ich weiß nicht, ob das nur ich so gesehen habe, aber das war für mich so eine schöne Botschaft. Und ich, ja, ich liebe das. Das, weil das hat das visualisiert. Das hat einfach gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir für unsere Kinder da sind. Aber ganz wichtig, ihnen nicht zu viel abnehmen, sondern sie unterstützen. Und so wird es wahrscheinlich auch in der Sprache sein.
Voll cool. Mir fällt da jetzt eine ganz andere Geschichte ein, wo ich mich dann im Nachhinein ein bisschen, also über mich selber geärgert, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe es nur schade gefunden, dass ich manches, was ich bei meinem dritten Kind dann gemacht habe, mich beim ersten Kind noch nicht getraut habe. Darum erzähle ich diese Geschichte so gerne. Ja. Und da hole ich jetzt kurz ein bisschen aus, weil eine Prime Occasion für Sprachweitergabe, Sprachförderung ist ja, wenn wir gemeinsam ins Tun kommen mit den Kindern. Und etwas, was Kinder ja auch schon, wenn sie sehr, oder vor allem, wenn sie sehr klein sind, wollen sie ja teilhaben an unserem normalen Leben. Sie wollen ja einen Beitrag leisten. Sie wollen ja das Gefühl haben, ich bin hier wichtig, ich kann hier auch Dinge machen und darf Dinge machen. Und da ist Kochen einfach immer großartig. Nimm die Kinder mit in die Küche. Die ganz Kleinen schon. Stell sie auf einen Lernturm, lass sie schneiden, lass sie alles machen. Und eine Sache, die ich erst beim dritten Kind gemacht habe und die ich geliebt habe, ist, mein Jüngster hat mit 10 Monaten für mich in der Küche Eier aufgeschlagen.
Lustig, dass du es gerade sagst. Daran habe ich gerade gedacht.
Natürlich, der ist gestanden und der hat ganz vorsichtig hat er dieses Ei an den Rand geklopft und dann hat er es aufgemacht. Der hat das super gekonnt. Na, im schlimmsten Fall ist halt einmal ein Ei daneben gegangen. Im schlimmsten Fall ist halt einmal eine Schale drinnen gewesen oder die ganze Schale. Ja, kann man wieder rausholen. Aber die Freude, die dieses Kind hatte, und ich meine, meiner Ältesten hätte ich das nie erlaubt, das mit 10 Monaten ein Ei aufzuschlagen, Das ist halt, da lernt man halt dazu. Ich versuche das jetzt weiterzugeben an die Eltern, mit denen ich arbeite, weil ich immer sage, hey, traut euch, weil die Kinder können schon so viel mehr, als ihr glaubt.
Darf ich dazu schnell was sagen? Natürlich. Da fällt mir nämlich etwas ein, was extrem wichtig ist, auch für den Selbstwert. Ich bin ja grundsätzlich gern, ich habe es auch gern aufgeräumt, sauber, ordentlich. Und ich habe erst ein bisschen später im Leben gemerkt, und das ist so wichtig, dass das natürlich nicht optimal ist für Kinder. Ich habe jetzt mit meinem Sohn und meiner Tochter, wir haben für Halloween, wollten wir vorbereiten, wir haben heute eine Halloween-Party. Und da wollten wir ein Spinnennetz Palatschinken machen, so ein Pfannkuchen-Spinnennetz. Und weil du gerade Eier gesagt hast, haben wir zusammen eben die Eier gemacht. Und ich habe sie aufschlagen lassen, also ich habe sie aufmachen lassen von meinen Kindern. Und ein Ei ist natürlich völlig vorbei. Und das war eine Riesensauerei. Und das hätte mich früher sehr stark getriggert. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich weiß, und das gebe ich den Eltern auch immer mit, das gehört dazu. Ja, das Kind kann es natürlich nicht perfekt. Es lernt es ja gerade erst. Und das Erste, was eben meine Kinder gemacht haben, als dieses Ei völlig, also hat ausgeschaut, ja, es ist leider unglücklich gefallen auch, sie haben mich angeschaut. Das heißt, sie wollten meine Reaktion haben. Und jetzt kann ich auf verschiedene Arten und Weisen reagieren. Und in dem Moment gebe ich ihnen aber die Basis fürs Leben. Und sage, ups, ja, dann ist es natürlich Misti, ja, da müssen wir jetzt vielleicht schauen, dass es nicht in jeder Pore ist und dass es dann vielleicht später mal nicht schimmelt oder wie auch immer. Aber völlig wurscht, egal. Wir nehmen ein neues Ei, passiert, gehört dazu. Und allein diese kleinen Mini-Reaktionen vergessen Eltern oft, dass das die Basis für spätere Leben ist. Und Selbstwert ist, wie du auch gerade beschrieben hast, hey, wenn die das Ei selbst aufschlagen oder selbst machen, wow, das ist ein Gefühl und darum geht's.
Absolut. David, muss ich jetzt noch einmal kurz einhaken, weil das ich da auch von mir selber sehr gut kenne, ist, was ich hier auf keinen Fall in diesem Podcast oder in meiner ganzen Arbeit machen möchte, ist so eine Instagram-Reality vorgaukeln. So, es läuft immer alles super und wir haben das immer alles super im Griff. Und ich habe mich noch nie geärgert, wenn meine Kinder einen Saustall gemacht haben oder wenn, das stimmt einfach nicht. Ja? Und ja, es stimmt, wenn Unfälle passieren, du hast absolut recht, das Erste, was Kinder machen, ist, sie schauen Mama oder Papa an, wie reagiert er oder sie, wie schlimm ist es. Ja? Und da habe ich jetzt ein Beispiel von, ich meine, das ist natürlich der Vorteil bei älteren Kindern, dass wir anders mit ihnen reden können. Ja? Meine Älteste ist vor 3 Tagen heimgekommen, reingekommen bei der Tür und hat gesagt, Mama, ich habe das Handy in der BIM liegen lassen. Und meine erste Reaktion war,
Mist.
Gebiete, nein. Und sie so, ja, aber das war ja nicht Absicht und bla und hat mir erklärt, warum. Und 5 Minuten später bin ich dann zu ihr gegangen und habe gesagt, du, ich muss dir was sagen, das hätte mir genauso passieren können. Und wenn es mir passiert wäre, dann hätte ich gesagt, geh Bettina, bitte, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ja? Ich hätte mit mir auch so geredet. Und ich bin nicht böse auf dich, ich ärgere mich nicht. Es ist einfach nur, wir müssen uns jetzt drum kümmern. Und das ist jetzt einfach kurz ärgerlich. Aber
Ja.
ich bin auf dich nicht böse. Du hast nichts falsch gemacht, du hast nichts gemacht,
Sehr
was nicht
gut,
jedem anderen auch in irgendeiner Form schon mal passiert ist. Bei kleinen Kindern können wir das natürlich nur bedingt dann auch wieder so ausbügeln, wenn sowas passiert. Aber es
das
passiert.
stimmt,
Und
ja.
da gebe ich dir jetzt gleich eine Frage hinten dran. Am Ende des Tages kommt es doch eher auf die Menge der positiven Interaktionen an und auf die Menge der Momente, wo wir sagen, ah, überhaupt kein Problem, macht nichts. Und nicht darauf an, dass wir nie sagen, Scheiße, jetzt ist das passiert und oh mein Gott, und dass wir uns ärgern im ersten Moment, weil wir ja auch Menschen sind. Korrigier mich gern, wenn ich da falsch liege oder wenn du mir da einfach nicht zustimmst, aber ich versuche einfach ein bisschen Druck auch rauszunehmen für die
Ja.
Eltern, weil es lastet eh so viel auf uns.
Es sind zwei, drei Ideen, die ich dazu habe. Das eine ist, ja, natürlich, dieses Stacking, also je mehr positive Momente ich habe, nein, falsch, je mehr positive Momente mein Kind erlebt, umso besser, ja. Wenn ein negativer Moment, der garantiert kommt, da ist und er war jetzt unpassend von mir und ich gehe danach aber in die Kommunikation, vor allem bei den älteren Kindern. Ich entschuldige mich vielleicht für meinen Fehler oder ich erkläre, was ich eigentlich gemeint habe. Dann kann ich das auch wieder ausbügeln. Also niemals negativ etwas stehen lassen, meiner Meinung nach. Aber das Dritte ist, es geht nicht nur um die Menge der positiven Momente, sondern um die Intensität dieser Momente. Sogenannte, wir kennen es mittlerweile, Instagram Core Memories. Also diese Sachen, die die Kinder wirklich in, zum Beispiel ein dreijähriges Kind, was ein, oder vier- oder fünfjähriges Kind, was zum ersten Mal ein Palatschinken in der Pfanne wendet, boah, die ganze Familie, alle aus dem Häuschen, ja, da ist es eigentlich heiß, eigentlich darf er nicht an die Pfanne und jetzt darf er es doch probieren und er schafft es irgendwie und oh, das sind die Momente, um die es geht. Viele kleine Erfahrungen sind wichtig, aber so richtig die Intensität ist mega. So dieses Zusammenfreuen, dieses Zusammenschreien, das Kind schaut dich an, habe ich das gut gemacht? Und du musst nicht sagen, gut gemacht, aber ihr feiert zusammen den Moment und das bleibt hängen. Das ist dann eigentlich wie ein Anker. Mit Ankern kann man ja auch arbeiten, aber dass man eben die Emotionen sich irgendwo behält, sage ich mal, und sie auch wieder abrufen kann. Und das sind die Momente, die später den Kindern in Erinnerung bleiben. Und leider, und dazu komme ich jetzt, auch die negativen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir schauen, dass große negative Momente nicht von uns entstehen, so wie jetzt mit dem Handy. Stell dir vor, du wärst jetzt völlig ausgerastet und hättest sie 5 Minuten lang angeschrien, wie dumm sie ist. Das wäre eine negative Core Memory gewesen. Sie hätte nie wieder beim BIM-Fahren irgendwie mit, also sie wäre immer nervös und Handy und das wollen wir natürlich nicht. Und wenn wir schaffen, dass wir die großen Negativen klein halten und die großen Positiven häufen, ja, dann ist selbstwertgefühlstechnisch schon mal sehr, sehr viel richtig gemacht. Beantwortet das deine
Wir
Frage?
haben das Handy dann übrigens abgeholt.
Na, dann ist ja
Haben
doppelt
uns
und dreifach
überspielt.
gut. Hab
Wir haben das Handy dann abgeholt, weil ich habe mein Kind explizit 3 Tage vorher gebeten, doch bitte Find My am iPhone wieder einzuschalten, weil das war aus
Sehr gut.
irgendeinem Grund abgedreht und ich sagte, bitte, ich will dich nicht, es geht überhaupt nicht darum, dass ich dich kontrollieren will, aber ich möchte, dass das eingeschaltet ist, das ist mir einfach wichtig. Und
Ja.
dann haben wir zugeschaut, wie das Handy in der BIM im Kreis gefahren ist und dann haben wir es wieder abgeholt.
Das siehst du, das ist doch dann fast
Sehr
schon
gut.
eine gute Erinnerung.
Das war definitiv eine gute Erinnerung. Ich habe sie nachher auch noch einkaufen mitgenommen. Und es war definitiv eine gute Erinnerung am Ende des Tages.
Aber hat das deine Frage beantwortet?
Absolut, ja, super. Also da war ganz viel drinnen natürlich, was super hilfreich ist und was auch super inspirierend ist. Ich möchte jetzt versuchen, den Bogen wieder ein bisschen zurück zu spannen zu unserem Thema hier ja auch oder meinem Thema hier, der Mehrsprachigkeit. Du hast es vorhin eigentlich schon angesprochen, dass es geht ganz viel ums Vorleben. Und das ist ja etwas, wo viele Eltern, mit denen ich arbeite, komplett verständlich strugglen, weil sie nämlich selber etwas vorgelebt bekommen haben, was sie nicht an ihre Kinder weitergeben wollen. Ich arbeite mit ganz vielen Eltern, denen von ihren Eltern aus gesagt wurde, boah, in der Öffentlichkeit, da darfst du nicht Serbisch reden und Russisch im Supermarkt, nein, das geht nicht, da müssen wir Deutsch sprechen. Mhm. Und die jetzt Schwierigkeiten mit zwei verschiedenen Dingen haben. Das eine ist, wie lebe ich meiner Sprache jetzt in der Öffentlichkeit, damit mein Kind das so nicht mitbekommt? Weil die meisten, wenn ich sie dann frage, naja, schau, es ist deine Entscheidung, ob du deine Sprache in der Öffentlichkeit sprichst oder nicht, da bin ich absolut wertfrei. Die Frage ist, was ist der Grund, der hinter dieser Entscheidung steht? Weil die Kinder spüren das ja am Ende des Tages. Und dann ist die nächste Frage, möchtest du, dass dein Kind das auch so erlebt und möchtest du, dass dein Kind die Sprache auch einmal versteckt? Und es ist okay, es gibt absolut Eltern, die sagen, ja, ich will, dass mein Kind in der Öffentlichkeit die Sprache nicht spricht, weil ich will einfach nicht, dass wir dieser Diskriminierung, diesen negativen Erfahrungen ausgesetzt sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da absolut fein damit. Das ist ja nicht meine Entscheidung, das ist ja die Entscheidung der Eltern. Die meisten sagen allerdings, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind das so erlebt. Was können diese Eltern machen, damit die es schaffen, hier quasi so dieses generational trauma, ist das ja bis zu einem gewissen Grad sogar, das aufzulösen und das ihren Kindern anders vorzuleben? Was wären da so Schritte, die du mit ihnen gehen würdest?
Das, was du gerade ansprichst, ist auch im Selbstwertgefühlscoaching bei mir in der Praxis immer so. Das heißt, wenn jetzt, was ich zum Beispiel niemals mehr mache, ist, dass ich nur mit Kindern arbeite, weil es immer natürlich ein Zuhause gibt, wo gewisse Werte gelebt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit dem Kind arbeite und zu Hause sich aber nichts verändert, dann verfällt man wieder in alte Muster. Und das heißt gar nicht, dass bewusst zu Hause irgendwas extra in die falsche Richtung läuft, sondern wie bei dem Beispiel, das du jetzt genannt hast, wenn ich natürlich selbst eine Blockade habe oder ich habe selbst etwas, was mir früher aufgezwungen oder vorgelebt wurde, dann ist es ganz schwierig, einfach so zu sagen, okay, aber bei meinem Kind ist das jetzt anders, weil ich es ja trotzdem unbewusst oder vielleicht auch bewusst im Alltag vorlebe. Das heißt, der allererste Schritt meiner Meinung nach ist, dass natürlich zuerst mal die Eltern schauen, wo kommt das Ganze her und das gerne vielleicht auch auflösen wollen. Aber das, also meiner Meinung nach, ist fast immer Freiwilligenarbeit notwendig. Natürlich könnte man, und das will ich auf gar keinen Fall, könnte man auch den einen oder anderen Menschen irgendwohin manipulieren, aber das will ich nicht. Das heißt, wenn vor allem die Mamas und Papas, die zuhören, wenn jemand was ändern will, wirklich will, dann ist die Freiwilligkeit so wichtig. Das heißt, ich sage, ja, ich will und nicht, ja, soll sich was ändern, aber man ist nicht so ganz offen dafür. Also man muss für die Veränderung offen sein, meiner Meinung nach, sonst wird sich nichts ändern, weil sich dann immer innerlich was dagegen sträubt. Und wenn man dann was ändern will, dann würde ich nie bei dem Kind anfangen, sondern immer bei mir selbst, also beim Erwachsenen. Und da geht es dann darum, da hinzugehen, wo man nicht hingehen will. Denn all diese Sachen sind abgespeichert, weil sie woher kommen, wo man nicht hin will. Und zu Hause, wenn man alleine ist, beschäftigt sich man meistens nicht mit diesen Sachen, weil das ja Sachen sind, die unangenehm sind. Und wenn man dann im Coaching zum Beispiel oder in der Beratung oder in der Therapie oder wo auch immer draufkommt, du merkst, was da für Gefühle auf einmal hochkommen. Und diese Gefühle, die können so befreiend sein. Auch wenn man stempelt es dann oft als negativ ab, wenn man weint oder auf einmal wütend wird auf vielleicht einen Großelternteil, einen Elternteil, einen Nachbarn oder wen auch immer. Aber eigentlich ist es mal befreiend, das rauszulassen. Und fast immer ist es danach so, dass dann die Eltern sagen, ach geil, das machen wir jetzt aber anders. Und zwar nicht von sie sagen es nur, sondern sie spüren es. Und da will ich hin, dass die Elternteile spüren und fühlen und sagen, okay, wie wir jetzt mit der Sprache umgehen, in der Öffentlichkeit oder bei uns zu Hause, geht eigentlich niemandem was an, außer uns. Und wir entscheiden es für uns als Familie. Und ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet, ja, aber es ist so wichtig, dass die Mamas und Papas erstmal ja, erstmal mit sich selbst im Reinen sind, wenn ich so sagen darf, bevor sie es an die Kinder überhaupt weitergeben können.
Ja, absolut. Drum, ich meine, das ist ja etwas, was unsere Arbeit grundlegend unterscheidet. Ich arbeite überhaupt nicht mit den Kindern. Das überrascht manche immer, die dann sagen, na, und muss dann mein Kind in den Zoom-Raum mitkommen? Nein, ich arbeite nicht mit den Kindern. Ich arbeite immer nur mit den Eltern, weil in meiner Welt einfach alles bei uns Eltern anfängt. Und weil ich alleine mit dieser Arbeit so wahnsinnige Veränderungen in den Familien auch bewirken kann, wenn sich bei den Eltern etwas ändert, wenn die plötzlich verstehen, worum es geht, wenn die plötzlich Dinge an die Hand bekommen, die ihnen im Alltag helfen, weil darum geht es am Ende des Tages. Ja, ich meine, wenn ich da jetzt kurz ausplaudern darf, ja, du bist heute, wann aufgestanden? Ja. Um 4.59 Uhr, seit dann bist du auf. Ja, und wir sitzen jetzt um kurz vor 10 hier. Ich meine, das ist die Realität von Eltern. Ja, damit, das verbindet uns einfach alle. Das Leben ist sehr oft sehr unberechenbar und manchmal müssen wir um 5 in der Früh aufstehen und dann spielen wir um 5 in der Früh oder lesen Bücher vor oder keine Ahnung, kochen Spaghetti. Ich habe heute Spaghetti zum Frühstück gemacht. Ja. Das ist unsere Realität. Und alles, was wir ansonsten noch so machen wollen, zum Beispiel die Mehrsprachigkeit angehen, das muss da ja reinpassen. Das bringt ja nichts, wenn wir dann sagen, ja, aber jetzt musst du das, das, das und das machen und es ist egal, wie du es machst, sondern es muss dazu passen. Und da kann man nur bei den Eltern anfangen.
Das ist, ja, das, nein, das sehe ich, das sehe ich auch so.
Der erste Tipp, den du gegeben hast, ist, wir müssen es vorleben. Na, dann fange ich bei den Eltern an. Genau.
Ganz genau. Das Erstgespräch bei mir, also mittlerweile ist es ja so, deswegen arbeite ich ja auch gerade an einem Online-Kurs, dass ich komme gar nicht mehr nach, ja, weil so viel Bedarf ist. Und bei mir war es aber auch immer so, oder die Erstgespräche sind immer nur mit den Eltern ohne Kinder. Man spricht über ganz viele Dinge im Alltag. Man muss erst mal ganz viel herausfinden und besprechen. Und das soll das Kind alles teilweise gar nicht hören, was so in der Vergangenheit los war und wie es aktuell aussieht und so weiter. Also den größten Hebel haben wir immer über die Eltern. Da gebe ich dir absolut recht, weil die 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu Hause vor Ort sind und wir nicht. Wir können dann natürlich noch Impulse den Kindern mitgeben. Wir können ganz viel mit den Kindern erarbeiten. Aber wenn sich zu Hause nichts ändert, ja, dann wird es immer schwierig. Und natürlich ist die Elternarbeit auch diejenige, die dann, sage ich mal, die schnellsten Fortschritte erreichen kann, wenn die Eltern freiwillig von sich aus dabei sind und das wirklich wollen. Und Mehrsprachigkeit, es ist so ein geiles Thema. Ich bin richtig traurig, das habe ich dir schon ganz oft gesagt, dass meine Kinder... Ja, ich könnte jetzt sagen, die können Deutsch, Bayerisch und Österreichisch. Ja, toll, ist alles Deutsch, ja. Also Mehrsprachigkeit. Ja, ich meine, wir gehen hier und da in den Englischkurs, wir lernen ein bisschen Italienisch Vokabeln, aber wenn ich als Mama oder Papa und gerade die, die jetzt zuhören, die Chance habe, bitte nutzt sie. Ja, und Bettina ist da wirklich mehr als nur die richtige Ansprechpartnerin. Ich krieg's ja immer mit hinter den Kulissen. Es ist so cool und so wertvoll und bitte, bitte, bitte schenkt eurem Kind die zweite und oder dritte Sprache. Unbedingt.
Ja, absolut. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort jetzt beim Wahnsinn. Wenn man jetzt, du hast es eh, also ich weiß ja, du bist, also für individuelle Beratungen bist du ja bis ans Limit ausgebucht, absolut zu Recht. Du arbeitest an einem Online-Kurs, der wird bald kommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich weiß, dass der großartig werden will. Wird großartig werden
Danke.
Will. Das will er natürlich, er wird aber auch werden. Und wenn man jetzt von dir aber trotzdem noch Impulse haben möchte, wo findet man dich und wie kann man sich von dir was abholen, ohne wenn man jetzt mit dir nicht arbeiten kann?
Also meine aktuelle Lieblingsplattform ist tatsächlich Instagram. der_Familiencoach, dort heiße ich so wie auch das Fernsehformat auf Join und auf Puls 4, der Familiencoach. Gerne schaut auch auf Join vorbei. Wie gesagt, der Familiencoach, Erziehung Kinder leicht heißt das Format ganz genau. Und ihr könnt mir auf Instagram schreiben, ihr könnt mir gerne folgen. Dort wird es jetzt dann auch in den nächsten Wochen, also es wird wahrscheinlich heißen Mobbing und Selbstwert. Das wird eine 0-Euro-PDF-Datei, also das werden Warnsignale, 25 Warnsignale bei und für Mobbing und Selbstwert. Das könnt ihr euch doch gerne abholen. Und dann gibt es auch noch ein paar Impulse, die Richtung Online-Kurs gehen. Auch haben die Bettina und ich schon sehr lange drüber gesprochen und vielleicht hoffentlich klappt's, weil sie hätte mich gerne, hat sie gesagt, als Gast in ihrem Online-Kurs, dass ich da vielleicht das eine oder andere Video mal mit reingebe zum Thema Selbstwert. Vielleicht klappt das auch. Also könnt ihr mich dort vielleicht auch finden in naher Zukunft. Und ansonsten, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut. TikTok, YouTube bin ich auch.
Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Ja. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Jetzt habe ich dir rein ins Wort gefallen, weil wir schon wieder ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten haben leider und ich nicht alles höre, was du sagst.
Ja.
Das ist auch eine gute Offenbarung am Ende eines Podcasts, oder ich habe eigentlich überhaupt nicht alles gehört, was du gesagt hast.
Jeder wird für sich.
Natürlich. Wir verlinken natürlich dein Instagram-Profil und deine Webseite super gerne in den Shownotes, da könnt ihr auch beim Ben vorbeischauen. Lieber Ben, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ich weiß, die ist auch sehr, sehr knapp bemessen. Ich bin sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast heute. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Teilt diese Folge super gerne. Wenn du jemanden kennst, für den das spannend sein könnte, bitte schick sie weiter. Teils, folgt dem Ben auf Instagram. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories.
Danke für die Einladung und bis bald.